Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus Bern, aus der wunderschönen Bundesstadt an der Aare, zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Donnerstag, dem 15. Juni 2023. Die schönste Nachricht gleich am Anfang, wie in der schweizerischen Sendung: Forscher haben salzhaltige Ozeane auf einem Saturnmond entdeckt, und damit ist die Hoffnung verbunden, dass aus dieser Ursuppe dereinst auch einmal Leben kriechen könnte, wie hier auf dem Planeten, auf der guten alten Erde. Für mich ein absolutes Wunder, dass aus einem ehemaligen Feuerball, das war ja der Planet Erde zum Zeitpunkt seiner Entstehung, dass aus diesem Feuerball so eine Lebensoase entstehen konnte. Wenn man sich das vor Augen führt, wenn man sich das vorzustellen versucht, ist das so überwältigend, und zwar im positiven Sinne. Es gibt da draußen oder auch in uns drinnen eine lebensbejahende, alles das Nichts dementierende, das Nichts überwindende Kraft. Und in Ermangelung einer präziseren Vorstellung, weil der Mensch eben nur über einen sehr beschränkten Denk- und Vorstellungsapparat verfügt, haben wir dieser Kraft den Namen Gott gegeben. Und bei aller Fürchterlichkeit, die wir immer wieder zu betrachten haben, wenn wir in die Zeitungen schauen oder in die Nachrichtensendungen, weil dieses Leben, diese Lebenskraft, dieses Ja zur Existenz, das ist ein Ja, ein überwältigendes, ein gigantisches Ja. Wir sind vom Ja umzingelt, das Universum, die Planeten, die Milliarden von Sternen, die da draußen am Himmel glitzern, wenn die Sonne verschwunden ist. Weil wie kann man da nur in Verzweiflung versinken oder in Zukunftspessimismus, in Kulturpessimismus, den wir ja als Mundgeruch des Geistes definiert haben gestern. Nein, meine Damen und Herren, wir sind von einem Ja umgeben. In uns ist eine wundersame Kraft, das Leben, das größte Geschenk. Sie kennen da meine Metaphern. Und diese Nachricht heute Morgen von einem NASA-Raumschiff aus gesendet, das ist doch fantastisch. Auch die Fähigkeit des Menschen im Weltall da draußen solche Entdeckungen zu machen. Siehe die Welt, siehe der Mensch ist nicht verdammt. Die neue Ausgabe der Weltwoche, auch eine wunderbare Nachricht am heutigen Donnerstag. Mit natürlich wieder vielen gegenläufigen Artikeln. Die Weltwoche hat keine politische Linie. Wir versuchen einfach die Intelligenz der Leute anzusprechen und immer wieder der journalistischen Uraufgabe, dem Grundauftrag gerecht zu werden, nämlich Gegensteuer zu geben, demokratische Meinungsvielfalt herzustellen. Und ein Artikel, den ich da herauspicken möchte, ist von Matt Gunn, dem Bruder des von James Gunn, dem Regisseur von Guardians of the Galaxy. Er hat eine Würdigung von Präsident Biden geschrieben. Wir kommen dann noch auf dieses Trump-Debakel und dieses Verfahren zu sprechen. Aber hier auch wieder ein kontrapunktischer Artikel. Die Weltwoche ist also eine Zeitung für Menschen, die nicht immer nur ihr Weltbild bestätigt haben wollen, sondern immer wieder auch produktiv herausgefordert werden möchten. Eine wunderbare Beilage ist da auch noch mit im Angebot, und zwar von Urs Gehriger, unserem Auslandschef, gemacht, eine Würdigung Schottlands. Schottland ist eines der ganz faszinierenden Länder Europas und für mich natürlich unverbrüchlich verbunden mit der schottischen Aufklärung, Adam Smith, David Hume und wie sie alle hießen. Aber das ist ja nur eine ganz kleine Facette, denn das wird hier auch dargestellt, allein die Zahl der Erfindungen, die in Schottland gemacht worden sind, ist überwältigend, ist begeisternd. Das ist auch wieder ein Beispiel für ein Gebiet, für ein Territorium, das eben anstrengend ist, das unwirtlich ist, zwar wunderschön, wild, zerklüftet, gebirgig, regnerisch, aber eben nicht mit natürlichen Ressourcen wie Öl oder Gas ausgestattet. Also mussten die Leute kreativ werden, hat der Geist Rohstoffe erfunden oder hat sich der Geist selber zu seinem größten Rohstoff gemacht. Auch wieder ein Beispiel für das Wunder des Lebens, das Wunder unserer Existenz. Markus Lanz, die Sendung, ja, oh ja, da ist diese Großstratege Massala wieder einmal aufgetreten. Das ist ja ein Ausbildner der deutschen Bundeswehr, Massala. Sie haben diese, was immer Messala denkt, von Ben Hur, Stephen Boyd gegen Charlton Heston in dem Klassiker von William Wilder 1959, aber es ist eben nicht Messala, heißt Massala, Georg Massala, ein Ausbildner der Bundeswehr, also die Offiziere ihrer Armee gehen bei dem in die Schule. Und ich bei meiner ganzen Unbedarftheit meiner militärhistorischen Kenntnisse komme ich doch immer wieder ins Stutzen über die Fehleinschätzungen von Massala. Jetzt redet er von gigantischen Erfolgen der ukrainischen Offensive, die ich als sehr zweifelhaft erachte. Im Krieg muss man aufpassen, der Nebel des Krieges, die Informationen sind sehr schwierig verlässlich da zu finden. Aber diese Siegeszuversicht, die er jetzt da verbreitet, das ist Wunschdenken. Und das Militärische sollte ja das Residuum des Realitätssinns sein, der Wirklichkeit. Also wenn Sie im Militär etwas lernen müssen, dann dies, dass Sie eben einen unbedingten Bezug zur Sachlichkeit, zur Wirklichkeit entwickeln und eben nicht von Wunschdenken geprägte illusorische Zuversicht. Ein schönes Zitat noch zum Thema Frieden, das ich herausgepickt habe aus meiner täglichen Flut von Eindrücken und Nachrichten. Konfuzius, wir müssen ja auch das chinesische Element etwas nach vorne bringen in unserer Sendung. Konfuzius, wenn ferne Völker sich nicht unterordnen wollen, muss man seine moralische Qualität kultivieren, um sie für sich zu gewinnen. Noch einmal, wenn ferne Völker sich nicht unterordnen wollen, muss man seine moralische Qualität kultivieren, um sie für sich zu gewinnen. Ganz wichtig, Vorbild sein. Nicht mit Gewalt, mit der Brechstange die Bundesgenossen zusammenhauen, sondern durch innere Qualität überzeugen und so eben die anderen, die Widerspenstigen, die Störrischen für sich gewinnen. Dann auch ein unglaublicher Schatz, immer die Zuschriften. Ganz, ganz herzlichen Dank hier von Christian. Er schreibt mir, von heute, 12. Juni bis 23. Juni, findet die NATO-Übung Air Defender 23 statt. Die Übung ist die größte Verlegeübung von Luftstreitkräften seit Bestehen der NATO. Quelle bundeswehr.de. Ich finde es ungeheuerlich, in der jetzigen angespannten Situation dermaßen mit den Säbeln zu rasseln. Leider hat niemand der jungen Leute die Geschichte der NATO-Übung Able Archer 83 auf dem Schirm. Damals schrammte die Welt beinahe an einem Atomkrieg vorbei. Die führenden Politiker wurden im Führungsbunker im Ahrtal zusammengezogen, um Krieg zu spielen. Es gab große Panzerverbände an der Grenze zur DDR. Dazu kamen viele Bewegungen in der Luft. Am 26. September 1983 kam es zu einer Fehlfunktion eines sowjetischen Frühwarnsystems. Fälschlich wurde ein Angriff von 5 US-Atomraketen entdeckt. Der Offizier Stanislav Petrov verhinderte einen atomaren Gegenschlag. Erst als die abflugbereit waren, also die russischen Raketen, und die Nerven der Russen blank lagen, wurde die Übung abgebrochen. Es würde mich freuen, wenn Sie mit Ihrer Reichweite mal über Able Archer 83 etwas sagen könnten. Ein großartiges Beispiel, lieber Christian, das eben zeigt, dass man in einen Krieg auch hineintappen, hineinstolpern, hineinschlafwandeln kann, dass die Weltgeschichte eben eine Chronik zum Teil fürchterlichster Missverständnisse ist. Und das ist ja das, was mich momentan im Westen so beunruhigt, dass wir die Möglichkeit ausschließen, dass wir etwas falsch verstehen könnten, dass wir die Russen falsch verstehen könnten, dass wir die Chinesen falsch verstehen könnten, dass man sich da in eine künstliche Konfrontation, in eine Kollisionsstimmung, in eine Rammgeschwindigkeitsmentalität hinein halluziniert, hinein hypnotisiert. Und deshalb wäre es eben so wichtig, dass die Medien hier immer wieder den Spiegel vorhalten und dieses Selbstbild hinterfragen. Denn wenn man das nur noch in dieser Selbstrichtung befeuert und dieses Selbstbild vergrößert und vertieft und versteinert und für exklusiv erklärt, ja, dann schafft man eben Bedingungen, die solche Szenarien wieder wahrscheinlich werden lassen, dass man da plötzlich in einen Atomkrieg in einen Atomkrieg hineingeht. Ein deutscher Zuschauer schickt mir aus einer Kleinstadt Fahnenbilder. Und zwar hat er gesehen in einer deutschen Gemeinde, dass dort nicht nur die Ukraine-Flaggen hängen, sondern auch die OUN-Flaggen, also die Flaggen jener ultranationalistischen Verbände, die dann mit den Nationalsozialisten zusammengearbeitet haben während des Zweiten Weltkriegs. Und der Zuschauer ist zu Recht entsetzt, dass so etwas in deutschen Städten herumflattern kann, während man Politiker der Opposition in Deutschland mit der vollen Artillerie des Rechtsstaats bekämpft, weil sie angebliche Nazis seien. Es ist eine verrückte Welt. Deutschland ist eine junge Demokratie. Das ist der Eindruck, der natürlich stimmt. Deutschland hat alte demokratische Traditionen, man könnte sagen eine Elitendemokratie, eine monarchische Demokratie. Das Heilige Römische Reich war ja so etwas wie ein demokratisches Kaisertum, also sie hatten auf der Stufe der Elite viele demokratische Elemente, auch die Germanen sollen ja ihre Führer selber gewählt haben. Ist nicht so, dass es in Deutschland und in den deutschen Territorien keine Demokratie gegeben habe, aber Deutschland hat natürlich auch starke autoritäre und etatistische Traditionen ausgeprägt, weil sie eben als offener Flächenstaat ein Durchmarschgebiet fremder Armeen waren über viele Jahrhunderte. Und das war die knifflige Aufgabe für die Politiker, gegen die Neigung der Deutschen zum Regionalismus, zum Kantönligeist, eben doch eine starke Zentralmacht aufzubauen, die man eigentlich gar nie wollte. Und aus diesem inneren Widerspruch sind dann auch viele Probleme in der deutschen Geschichte entstanden. Aber im heutigen Sinne als parlamentarische Demokratie, ich meine, aus schweizerischer Sicht betrachtet, ist auch eine parlamentarische Demokratie keine wirkliche Demokratie. Es braucht die direkte Demokratie, aber wir bilden uns eben nicht ein, dass die Welt am schweizerischen Wesen genesen sollte, obwohl ich Deutschland empfehlen würde, die direkte Demokratie zu importieren. Also in diesem modernen Sinne gibt es die Demokratie noch nicht so lange in Deutschland. Und das merken Sie immer wieder auch an den Definitionen der Demokratie. Wenn ein deutscher Journalist oder ein Politiker Ihnen die Demokratie definiert, dann kommt sehr schnell einmal das Wort Konsens. Es gibt einen demokratischen Konsens. Und wer das oder dieses sagt, der steht außerhalb des demokratischen Konsenses. Da wirken natürlich die Traumen der deutschen Geschichte des 20. Jahrhunderts nach. Und ein Beispiel eben für diese junge Demokratie Deutschland ist nun der Umgang mit dem bayerischen Oppositionspolitiker, bürgerlichen Oppositionspolitiker Hubert Aiwanger. Der hat eine Veranstaltung gesagt, dass die schweigende Mehrheit in Deutschland sich die Demokratie zurückholen müsse. Und jetzt wird er da also aufs Himmeltraurigste angegriffen, auch schon fast als Nazi bezeichnet. Völlig verrückt, wie hier jetzt reagiert wird. Ich habe den grünen Politiker aus Hessen, Al-Wazis, angesprochen, aber auch andere, vor allem aus dem linken Spektrum. Das zeigt übrigens auch die Verzweiflung der Linken, dass ihre Rhetorik immer drastischer wird. Sie sagen jetzt, also Aiwanger habe sich völlig unmöglich gemacht, der müsse zurücktreten. Ist doch kompletter Unsinn. Aiwanger hat doch recht. Er spricht das aus, was viele Menschen empfinden, nicht nur in Deutschland, dass sie überfahren werden von der politischen Elite, dass die da oben sich einen Deutsch ehren um das, was die Bürger, die sogenannten einfachen Bürger, beschäftigt. Das hat Aiwanger zum Ausdruck gebracht. Das ist seine These gewesen. Und das Beispiel ist dieses skurrile, fast schon satirefähige Heizungsgesetz, das Zuschauer von Ihnen auch schon kreativ motiviert hat. Man hat mir Zuschriften gemacht, zum Beispiel der Art, in Deutschland können Sie das Geschlecht selber wählen, aber nicht die Heizung. Also dieser Heizungsetatismus, dieser Heizungssozialismus, dieser Dirigismus und Despotismus, dass man ihnen befehlen will, welche Art von Heizung sie da zu benutzen haben. Und dass die, vor allem die Grünen, jetzt an der Macht mit dieser ganzen Klimawalze eben auch dirigistisch-despotische Tendenzen an den Tag legen. Und das benennt er dieses Unbehagen drückt er aus. Und das ist die Demokratie, die natürlich von denen, die kritisiert werden, als Nicht-Demokratie empfunden werden, weil sie die Demokratie nicht verstanden haben. Demokratie heißt, dass man sagen darf, was man denkt, und dass es eben unterschiedliche Meinungen gibt, nicht alles im Konsens sich auflöst. Der demokratische Konsens sollte im Grunde nur darin bestehen, dass man die demokratischen Institutionen, die man hat in einem Land, nicht beseitigt. Und das ist der Unterschied zu der Situation in den 30er und 20er Jahren. Damals hatten sie große Parteien in Deutschland, die Kommunisten und die Nationalsozialisten. Die wollten eben die Weimarer Republik, diese damalige parlamentarische Demokratie, übrigens auch mit direkt demokratischen Elementen, die wollten sie abschaffen. Übrigens haben die deutschen Politiker daraus dann auch wieder die falschen Lehren gezogen. Sie haben nämlich die direkte Demokratie nachher verunmöglicht, aber die parlamentarische wieder auferstehen lassen, mit dem Argument, ja, dass man schlechte Erfahrungen gemacht habe in den 20er und 30er Jahren mit den Plebisziten und mit der direkten Demokratie. Das ist natürlich ein Mumpitz-Argument. Wenn man so argumentiert, dann dürfte man in Deutschland auch nie eine parlamentarische Demokratie laufen lassen, denn diese antidemokratischen Parteien sind ja parlamentarisch gewählt worden. Und übrigens ist das Ermächtigungsgesetz, also das Diktatureinführungsgesetz, auf parlamentarischem Wege eingeführt worden in Deutschland, allerdings unter massiver Gewaltandrohung. Aber das führt jetzt definitiv zu weit. Donald Trump im Visier der amerikanischen Behörden. Ich habe mich darüber schon geäußert mit einer gewissen Vagheit. Ich glaube tatsächlich, es hat hier Züge einer Hexenjagd drin. Die doppelten Maßstäbe sind augenfällig. Während die Familie Biden mit all ihren Korruptionsverstrickungen in der Ukraine, es soll jetzt auch FBI-Tapes geben, die zeigen, dass Biden selber als Versicherungsgelder getarnte Bestechungssummen in der Höhe von 5 Millionen Dollar entgegengenommen haben soll. Sein Sohn, der da ohne jegliche Kompetenz in einem Aufsichtsrat einer ukrainischen Energiefirma saß und 80.000 Dollar pro Monat kassierte, das sind natürlich unglaubliche Ungereimtheiten. Wir hatten damals die Situation Hillary Clinton, auch mit Staatsdaten zu Hause auf den Servern, die ist nicht angeklagt worden. Der frühere US-Präsident Donald Trump ist nun angeklagt worden. Er musste seine Fingerabdrücke beim Gericht hinterlassen. Also fast wie ein Sträfling ist er da schon behandelt worden. Eine absolute Novelle in der amerikanischen Geschichte. Und dieser Fall zeigt die enorme Polarisierung und eben auch dieses Bild, dass Trump, der ja für seine Fans, für seine Wähler ein Held ist, dass Trump für viele Amerikaner das Sinnbild ist für etwas, was sie nicht gut finden im amerikanischen Staat. Ähnlich vielleicht jetzt wie ein Aiwanger, dass eben die normalen Leute, die schweigende Mehrheit, nicht mehr abgeholt wird von der Elite, vom Establishment. Und Trump ist sozusagen der Erzengel der Vergessenen, die sich jetzt da wieder in Erinnerung rufen wollen in den Teppichetagen der Führungsschicht. Und das ist hier das Thema. Also es geht immer ums Gleiche in der Demokratie. Und ich glaube, dass Donald Trump hier auch eine ganz wichtige Rolle nach wie vor spielt in Amerika, um dieses Gleichgewicht hier einigermaßen wieder zurückzubringen. Das ist das eine. Aber das andere ist, wenn man sich diese Anklageschrift etwas näher anschaut, dass das schon sehr happige Vorwürfe und gut belegte Vorwürfe sind. Trump ist hier einmal mehr sein größter eigener Feind. Und wenn das tatsächlich stimmt, was da steht, wie er da mit Staatsgeheimnissen umgegangen ist, in Kartonschachteln gelagert, geblufft hat, geprahlt hat, also fast selbstzerstörerisch vorgegangen ist, unglaublich dumm für einen Mann in seiner exponierten Position, dann kann man diesen Fall nicht einfach so wegwischen. Und Amerika ist auch ein Rechtsstaat, niemand steht über dem Recht. Also hier gibt es schon sehr nahrhafte und auch gut belegte Vorwürfe. Auf der anderen Seite hat es das noch nie gegeben, dass das Justizsystem, die Strafjustiz, Merrick Garland, das ist der von Biden eingesetzte oberste Staatsanwalt der Vereinigten Staaten, da eine ganz wichtige Figur, Merrick Garland, der hat nun eben seine Leute, ein von ihm eingesetzter Sonderermittler, hat nun Anklage erhoben gegen Trump. Und dadurch bekommt das Ganze natürlich einen politischen Anstrich und vergiftet einmal mehr die innenpolitische Atmosphäre. Für die Trump-Anhänger ist klar, das alles ist eine staatliche Vendetta, und für alle Trump-Gegner ist klar, was sie immer schon gewusst haben, dass dieser Ex-Präsident in keiner Art und Weise geeignet ist für sein Amt, ein Verbrecher, den man hinter Gitter bringen muss. Und diese Konfrontation, die jetzt auf der juristischen Ebene ausgetragen wird, dürfte den amerikanischen Wahlkampf stark prägen, vergiften und wird Amerika auch blockieren. Und ungeachtet dessen, wo sie sich da hinstellen, auf welche Seite der Gleichung, das ist sehr beunruhigend, dass ausgerechnet in der wichtigsten, in einer krisenhaften Situation, wichtigsten Weltmacht der Erde jetzt derartige Zerwürfnisse und Richtungsstreitigkeiten stattfinden, wo sich im Innern die Lager unversöhnlich gegenüberstehen. Das ist an sich schon ein Krisensymptom. Das zeigt ihnen, dass irgendwo Amerika auch politisch um seine Seele ringt. Man ist sich überhaupt nicht einig, in welche Richtung die Reise gehen soll. Gleichzeitig haben wir einen Krieg, gleichzeitig haben wir Konfrontation gegenüber Russland, gegenüber China. Und daraus ist abzuleiten, und das ist jetzt mein Appell, wenn man so will, oder das wäre jetzt meine Überlegung, wenn ich als Politiker etwas zu sagen hätte in der Europäischen Union, umso wichtiger ist es, dass sich die Europäische Union, dass sich die europäischen Nationalstaaten von den Amerikanern etwas emanzipieren. Denn die Amerikaner sind in extremer Art und Weise mit sich selber beschäftigt. Das heißt, die eine Hirnhälfte oder fast schon beide Hirnhälften sind im Grunde mit dem eigenen Körper schon überfordert. Und jetzt stürzt man sich auch noch in Krisengebiete weltweit hinein. Und das kann einfach nicht gut gehen. Und man sollte sich da etwas lösen von diesen eng geführten Betrachtungen, ja, Trump oder Biden, das ist jetzt nicht so entscheidend. Das Entscheidende ist, dass die Amerikaner, dass die Vereinigten Staaten von Amerika mit sich selber im Krieg liegen, so eine Art Sezessions- und Bürgerkriegsstimmung haben wir, das ist jetzt nur leicht übertrieben, eine Art innere Zerrissenheit, eine Zerstrittenheit, und nach außen treten die Amerikaner auch zusehends, so empfinde ich das, als aggressiv und als dominant auf. Also das, was im Inneren an Klarheit fehlt, wird nach außen mit übertriebener Brutalopräsenz und hegemonialer Allüre übertüncht. Und das ist eine gefährliche, instabile Mischung. Und deshalb wäre es auch aus Solidarität zu den Amerikanern wichtig, dass die Europäer hier eine unabhängigere Position einnehmen und dass man versucht, hier etwas die Wogen zu glätten und nicht auch noch in ein Extrem mit den Amerikanern hineinzustürzen. In diesem Zusammenhang betrachte ich diesen Fall. Und interessant ist, was Tucker Carlson, der Talkshow-Star der Amerikaner, in seiner neuen Twitter-Show gesagt hat. Seines Erachtens ist Trump, das ist für ihn alles politisch motiviert. Ich finde, da macht es sich ein bisschen zu einfach. Das sind schon nennenswerte Verstöße, und man kann die nicht einfach wegwischen, indem man sagt, ja, ich nicht, aber der andere auch, und bei den anderen gab es ja auch schwere Verstöße. Ja, das ist immer so. Sie werden nie alle Straftaten finden in einer Justiz, deshalb schaffen sie auch nicht die Justiz ab. Das ist immer unperfekt. Also man kann das eine nicht durch das andere rechtfertigen. Aber in einem Punkt hat Tucker Carlson etwas sehr Wahres aus meiner Sicht angesprochen, nämlich, dass Trump das Ärgernis jetzt für das Establishment, das amerikanische, besteht eben darin, dass Trump am deutlichsten und am heftigsten von allen mir bekannten amerikanischen Politikern und vor allem auch von den amerikanischen Präsidenten diese kriegerische Außenpolitik angeprangert hat und all diese nutzlosen, sinnlosen, zum Teil auf Lügen aufgebauten Kriege aufs Entschiedenste denunziert und kritisiert hat. Und das sei, sagt Tucker Carlson, der Grund, warum man ihn jetzt auf die Abschussliste gesetzt hat. Wie auch immer, die zerstrittenen Staaten von Amerika, die zerstrittenen United States of War, sind im Moment aus westlicher Sicht kein verlässlicher Leuchtturm. Also müssten, sollten, aber ich sehe niemanden, vielleicht mit Ausnahme eines Viktor Orban, sollten die Europäer hier wieder etwas aus der Deckung kommen, aus diesem Vasallenstatus heraus, um den Amerikanern aufzuzeigen, in welche Richtung dass es gehen könnte. In Deutschland noch ganz kurz, sie haben eine neue Sicherheitsstrategie entwickelt in der Ampelregierung. Nichts Neues, nichts Überraschendes. Russland ist der ganz große Feind, China auch ein Problem und wir müssen mit denen halt Geschäfte machen. Nichts zu erkennen von dieser emanzipatorischen, von dieser Befreiungsallüre, von dieser Befreiungsstrategie, von dieser Unabhängigkeits- und Emanzipationsstrategie, die ich eben angesprochen habe. Das ist schon eine Kampfansage, eine Schlagzeile der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Worum geht es hier? Ohne Subventionen wird der Wandel zur Klimaneutralität nicht gelingen. Deutschland muss im internationalen Wettbewerb mithalten, sagt Wirtschaftsminister Habeck auf der European Economic Conference in Berlin. Planwirtschaft ohne Plan. Das, was Habeck seinem Land verordnet, ist immer mehr vom gleichen Gift. Sie merken jetzt schon, wie es wirkt. Deutschland abgeschlagen, ziemlich am Schluss der Industrieländer. Und Deutschland ist ein sanktionierter Staat. Deutschland ist die mächtigste Volkswirtschaft Europas, eine der mächtigsten der Welt. Und wenn Deutschland abrutscht, dann muss man sich ernsthafte Fragen stellen und zum Schluss kommen, dass eben der politische Weg, den man eingeschlagen hat, dass der falsch ist. Schulze nennt Aiwanger einen geistigen Brandstifter. Über Hubert Aiwanger haben wir gesprochen. Ja, die junge Demokratie, meine Damen und Herren, aber das ist ja auch kein Abgesang, sondern das ist ein Auftrag. Da muss man dagegenhalten oder vielleicht eben andere Politiker wählen, die eben das demokratische Credo verinnerlicht haben, dass eben alle mit allen im Gespräch bleiben müssen, dass es eben in der Demokratie immer auch andere Meinungen geben darf. Vielen herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Das war's für die internationale Ausgabe. Ich freue mich, wenn Sie morgen wieder dabei sind. Abonnieren Sie unseren Kanal. Wir steuern auf die 160.000er Marke zu. Ein unfassbar für mich. Ich hätte das nie gedacht. Ganz, ganz herzlichen Dank und hoffentlich sind Sie auch morgen wieder dabei. Ich freue mich.